Der Tag.
Kompakt und auf den Punkt.
Heute ist Donnerstag, der 24.8. und das ist deine Tageszusammenfassung.
Lux, die Nachrichten.
Im Studio ist Michael Miem. Nach dem Absturz eines Business-Jets in Russland steht fest, an Bord befand sich auch der bei Präsident Putin in Ungnade gefallene Söldnerchef Prigozhin. Sein Name stand auf der Passagierliste, ebenso der Nummer 2 der Wagner-Gruppe. Das Geschäftsreiseflugzeug wurde regelmäßig von ihm und seiner Privatarmee Wagner genutzt. Der Absturz gibt Rätsel auf und befeuert Spekulationen in der Bevölkerung.
Nun, es war zu erwarten wegen einiger Dinge, die er getan oder nicht getan hat. Ich weiß es nicht, aber wir denken, er hat es getan. Die Wagner-Gruppe sollte bestraft werden. Nicht unbedingt durch den Hauptverantwortlichen in diesem Land, aber es könnte auch jemand anderes gewesen sein. Prigozhin hatte viele Feinde, soweit ich weiß. Zunächst einmal ist es eine Tragödie, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Das bedeutet, dass es Tote gab.
Der Bürgerrechtler Johannes Voss äußerte bei Welt ebenfalls seine Vermutungen.
Die Truppe ist ja durch diese in Anführungszeichen gescheiterte Revolution, die sie da versucht haben, auseinandergefallen. Die einheitliche Befehlsstruktur von Prigozhin war ja schon so dann nicht mehr richtig gegeben, dass zum Teil auch von den russischen Sicherheitsstrukturen und auch international da die Söldnertruppe immer noch benutzt wurde und wird. Das ist eine ganz andere Frage.
Die russischen Ermittlungsbehörden haben zwischenzeitlich ein Verfahren wegen Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr eingeleitet. Das Amtsgericht Tiergarten hat bislang 5 Männer und eine Frau zu Geldstrafen wegen Landfriedensbruch, Beleidigung von Polizisten und Zeigen des Hitlergrußes verurteilt. Sie waren vor 3 Jahren an der kurzzeitigen Besetzung der Reichstagstreppe bei einer Demonstration im Berliner Regierungsviertel beteiligt. Insgesamt wurden damals über 300 Ermittlungsverfahren eingeleitet, die meisten gegen unbekannt. Nur rund 90 Beteiligte konnten ermittelt werden. Außenministerin Baerbock hat erstmals, zumindest indirekt, öffentlich eingeräumt, dass die Sanktionen gegen Russland wohl doch ihre Wirkung verfehlen. Eigentlich hätten wirtschaftliche Sanktionen wirtschaftliche Auswirkungen, das ist aber nicht so. Zugleich lieferte Baerbock aber auch eine Erklärung, weil eben die Logik von Demokratien nicht in Autokratien greifen, so die grünen Politikerin. Man habe erlebt, dass mit rationalen Entscheidungen, die man zwischen zivilisierten Regierungen trifft, dieser Krieg nicht zu beenden ist, hieß es weiter. Schon seit Beginn der Sanktionen war von vielen Seiten die Befürchtung geäußert worden, dass es eher zu einem Boomerang-Effekt kommen werde.
Lux, der Tag.
Das ist heute wichtig.
Die Europäische Union wird immer wieder hart kritisiert, besonders von der AfD. Die FDP will sich bei der Landtagswahl in Hessen für ein stärkeres Europa einsetzen. Doch in der Opposition wird ihre Stimme im Landtag oft nicht gehört. Was sagt man bei der hessischen FDP dazu? Darüber sprechen wir jetzt mit Isabel Schnitzler. Sie ist Europabeauftragte der FDP in Frankfurt und Hessen.
Guten Tag, Frau Schnitzler.
Einen wunderschönen guten Tag.
Fast ein Viertel der Deutschen möchte die Europäische Union auflösen, wenn man aktuellen Umfragen Glauben schenkt. Was sagen Sie denen?
Dass das keine Lösung ist. Die Frage ist ja letztlich so ein bisschen, woher kommt dieses Viertel und warum sind die so euroskeptisch? Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die man ernst nehmen muss, die man sich gut anschauen muss. Und wir als FDP setzen dem Zuversicht und Mut entgegen. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber soll im Endeffekt den Fokus darauf lenken, was wir Europa zu verdanken haben. Und die vielen Vorteile, die wir heute haben in Europa, und davon, also da rede ich jetzt nicht nur von dem freien Reisen, Arbeiten ja auch, ne? Also gerade während Covid konnte man im Endeffekt überall seinen Laptop aufschlagen oder der Währung oder Ähnlichem, sondern auch der Tatsache, dass wir eine gewisse Sicherheit genießen in Europa und wir Bürger davon profitieren. Und wenn man sich den globalen Kontext anschaut, wenn wir kein geeintes Europa sind, was sollen wir denn dann eigentlich anderen Megastaaten wie den USA oder China entgegensetzen? Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, wenn die Leute euroskeptisch sind, frage ich immer erstmal, warum denn eigentlich und warum sie unzufrieden sind. Und meistens lässt sich das dann schon ein bisschen auflösen.
Die FDP in Hessen liegt gerade bei 6% nach aktuellen Umfragen, die AfD bei 15%. Warum hört man nicht, wie sich die FDP für Europa einsetzt?
Naja, ich glaube, dass Europa für die Landtagswahl nicht unbedingt das drängendste Thema für die Bürger ist, sondern von der Landtagswahl erwarten sie Antworten auf Fragen, die sie im Bereich Wirtschaft, Bildung, Wohnen, Verkehr betreffen. Und die AfD, glaube ich, ist da ja jetzt auch nicht stark auf Landesebene, weil sie euroskeptisch ist, sondern weil sie insgesamt einfach dagegen ist. Und aktuell werden die Menschen, die mit der AfD sympathisieren, nicht ernst genommen. Man tut das häufig ab oder jedenfalls erlebe ich das so, dass in den Debatten das abgetan wird und man möchte sich damit eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Das finde ich bedauerlich, weil das sind Menschen, die letzten Endes repräsentiert werden wollen. Und wenn die aktuellen Regierungsparteien keine Antworten liefern, dann muss man den Menschen zuhören und zwar möglicherweise oder möglichst so, dass man sie abholen und einfangen kann, ohne das Feld der AfD zu überlassen. Also die AfD hat ja auch überhaupt keine, Entschuldigung, wenn ich das noch ergänze, die hat ja auch überhaupt gar keine Antworten. Ne? Das muss man auch mal sagen. Wenn die in Verantwortung wären, die würden ja völlig entzaubert. Deswegen bin ich da relativ gelassen.
Bleiben wir mal bei Europa. Die meisten Länder in der EU haben zum Beispiel stabileres und vor allem schnelleres Internet als wir in Hessen. Was plant die FDP konkret in Hessen, damit man gerade zum Beispiel auch in den ländlichen Regionen besseres Internet hat?
Ja, das sind letzten Endes Punkte, die viel Investitionen fordern, die wir tätigen müssen. Das ist gar keine Frage. Also schon erbärmlich bisweilen, wie einem nicht nur das Internet, sondern auch sonstige Empfänge abschmieren, wenn man in Hessen unterwegs ist. Das wollen wir definitiv ändern. Ich muss zugeben, dass ich da auch keine Expertin bin, was das Technische anbelangt. Ich kann aber sagen, dass wir den politischen Willen mitbringen, das zu ändern.
Und gibt es denn konkrete Pläne, also wie man das ändern will?
Um das Internet schneller zu machen?
Ja.
Naja, investieren. Und zum Investieren brauchen wir Geld und das müssen wir erwirtschaften. Also insofern, das ist ein Kreis, der sich schließt. Und durch schnelleres Internet können wir im Zweifel aber auch wieder mehr erwirtschaften. So, und die Frage ist, wo macht man den Anfang? Und wie stellt man einen Haushalt auf? Und wo setzt man seine Prioritäten? Und ich glaube, da kann der Bürger sicher sein, dass wir die Priorität auf den Fortschritt legen.
Sie haben vorhin schon ein paar Punkte aufgezählt von Ihrem Programm, was natürlich irgendwo ein Stück weit europafreundlicher klingt als andere Parteien. Warum wollen dann trotzdem mehr Menschen eine AfD statt einer FDP?
Freiheit und Liberalismus sind ja auch immer Sachen, die Menschen Angst machen können, weil sie einem eben Dinge ermöglichen, für die viele, also es gibt Menschen, die einfach, und davon gibt es wahrscheinlich viele, die sich eher in Sicherheit wägen wollen und viele Fragen von extern beantwortet bekommen möchten, statt sich darüber selber Gedanken zu machen. Insofern ist Freiheit nicht immer so en vogue, was ich extrem bedauerlich finde. Und wir wollen versuchen, den Menschen zu zeigen, dass Freiheit extrem cool ist, weil es so viele Chancen ermöglicht, die man nicht hat, wenn jemand anderes einem alles vorgibt.
Wie wollen Sie das machen? Weil wahrscheinlich sitzen Sie am Ende dann nicht in der Regierung in Hessen.
Ach, das glaube ich nicht unbedingt. Das ist natürlich schon unser Anspruch, dass wir in der Regierung sitzen. Und wir haben da ganz konkrete Vorschläge von im Endeffekt dem Alter der Kinder, ja, frühkindliche Bildung, lebenslanges Lernen und Menschen für gewisse Dinge sensibilisieren und befähigen. Ja, befähigen statt bevormunden ist ja letztlich so ein bisschen das Ziel. Und da gibt es zahlreiche Aspekte, wie beispielsweise, dass wir ein Schulfach Wirtschaft einführen möchten. Weil wie häufig hat jeder von uns in der Schule gesessen und sich gefragt, okay, für was lerne ich das jetzt hier eigentlich alles? Und am Ende, wenn es darum ging, eine Steuererklärung zu machen oder einen Mietvertrag mal quer zu lesen, ist jeder aufgeschmissen gewesen. Und das ist was wir anpacken wollen, damit die Menschen sich befähigt fühlen.
Sagt Isabel Schnitzler. Sie ist Europabeauftragte der FDP in Frankfurt und Hessen und kandidiert für die Landtagswahl im Wahlkreis 36 in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Lux, der Tag. Kompakt und auf den Punkt.
Wenn du es noch nicht mitbekommen hast, aber du hast bestimmt schon davon gehört. Der Chef der Wagner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, soll angeblich tot sein. Sein Name steht angeblich auf der Passagierliste eines abgestürzten Flugzeugs. Die Maschine, die ist gestern Abend auf ihrem Flug von Moskau nach St. Petersburg abgestürzt. Hanna Reinhardt aus der aktuellen Redaktion ist jetzt bei mir. Hanna, ist es bestätigt, dass Prigozhin tot ist?
Ja und auch wiederum nein. Es wurde von der russischen Luftfahrtbehörde bestätigt, dass sein Name auf der Passagierliste steht. Nach Angaben des russischen Zivilschutzes sind auch alle Passagiere an Bord tot. Der Telegram-Kanal Greyzone, der Wagner-Gruppe nahesteht, bestätigt auch den Tod von Prigozhin. Der Kreml hat dagegen bis jetzt kein offizielles Statement dazu veröffentlicht. Das Problem ist, die Leichen der Passagiere sind so stark entstellt, dass eine Identifizierung schwer sein wird. Inzwischen wurde auch gemeldet, dass alle Leichen geborgen werden konnten. Ihre Identitäten sollen nun ermittelt werden.
Es ist aktuell also noch offen, ob der Wagner-Chef sich an Bord befand oder nicht. Auf den Tag vor 2 Monaten hatte Prigozhin seine Truppen Richtung Moskau marschieren lassen. War es zu erwarten, dass Prigozhin etwas zustößt?
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt ja. Und im Interview mit Phoenix sagt sie Folgendes.
Jetzt wissen wir noch nicht, ob er wirklich tot ist. Da gibt es ja viele Spekulationen. Aber es würde in das Bild passen, dass Putin seine Gegner schlichtweg aus dem Weg räumt, tötet. Das ist auch für die wichtig zu erfahren, die ja immer noch glauben, dass man Putin mit weißen Tauben begegnen könne. Sein brutaler Machthaber, ein KGB-Mann. Und um das auch einzuordnen, Herr Prigozhin ist und war auch ein Verbrecher, auch ein Mörder. Und insofern hat der eine Teufel sich mit dem anderen eingelassen. Und das könnte ein logisches Ergebnis daraus sein.
Ob Prigozhin wirklich tot ist, kann zum gegebenen Zeitpunkt nicht zu 100% bestätigt werden. Sollte er tatsächlich umgekommen sein, wird das erhebliche Auswirkungen auf die Söldnertruppe Wagner haben. Hier bei Lux halten wir dich immer auf dem Laufenden.
Lux Radio leuchtet ein. Dein Update am Abend mit Lux.
Leuchtet ein.